Wir hatten keinen Bremsenprüfstand. Und der Bremsenprüfstand für den TÜV in dem Sinne war, man fuhr in die Werkstatt rein mit Schwung und dann war da so ein roter Fliesenfußboden, der so üblich ist in Werkstätten, der so üblich war damals. Und wenn man auf die Bremse gelatscht hat, zeichnete sich halt irgendwann das Bremsbild ab auf dem Fußboden, ja, Bremsspuren. Und ich dann da reingejagt mit so einem Käfer in die Werkstatt und trete auf die Bremse, ich hatte keinen Bremsdruck und rutschte halt auf das gegenüberliegende Tor der Werkstatt zu. Leute können mir einen Link schicken, drei Links auch gerne, aber auf drei sollen sie sich begrenzen. Und dann schicken mir die Leute halt Links und ich berate sie. Ich bin online kostenlos. Und wenn sie irgendwie da Vertrauen fassen, dann sagen die Leute, hey komm, also ich kann vor Ort auch nur noch alles verkehrt machen, fahr mal hin für mich.
Moin, grüß Gott und hallo liebe Land Rover, Offroad und Vanlife-Fans. Ich begrüße euch und heute auch ganz besonders die VW Bully Community zur 29. Ausgabe meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler, alias die Landrade. Meine Frau Petra und ich sind zurzeit mit unserer Hündin Rania in unserem Bully T4, das heißt einem California Coach, Baujahr 98, im Baskenland unterwegs. Obwohl wir auch schon unsere Landrade, einem Defender 110 TD5, Baujahr 2001, aus dem Winterschlaf erweckt hatten. Allerdings sind hier das aktuelle Wetter und die Prognosen so mies, dass wir erneut das feste Hochdach vom Bulli, dem Dachzelt vom Landy, vorgezogen haben. Mein heutiger Gast ist der Enno Nagy aus Rostock. Allseits bekannt als der Buschecker. Der Autodidakt in Sachen VW Bulli, welches ja die Abkürzung für Bus und Lieferwagen ist, hat schon früh angefangen, sich selbst zu verwirklichen. Allerdings wurde diese Attitüde damals sich Durchschlagen genannt. Enno ist ein echter Selfmade-Man, den man auch irgendwie als selbstlos betiteln könnte. Ich habe ihn in unseren Gesprächen und bei seinen Ratschlägen als sehr offen, empathisch und wirklich sehr, sehr hilfsbereit kennengelernt. Wie er sich mit den herausfordernden Leben als Jugendlicher in der DDR, wie er damit zurechtkam, wie er sich den Titel als Buspapst verdient hat und warum Nagy eigentlich Notch ausgesprochen wird, hat er mir in unserem heutigen Lagerfeuergespräch sehr enthusiastisch erläutert. Also, lasst auch euch begeistern und dazu macht es euch jetzt bitte am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch, wo immer ihr auch seid, viel Spaß dabei. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde meines Podcasts. Willkommen am Lagerfeuer. Mein heutiger Gast ist der Enno Nagy aus Rostock. Vielen ist er bekannt als der Buschecker und ich bin ganz stolz darauf, dass er heute mit dabei ist. Hallo Enno.
Hi, hi. Schönen guten Abend.
Ja, ich würde mal sagen, den gemeinen Landy-Fahrer ist vielleicht der Buschecker erstmal ein bisschen befremdlich, aber der Szene heißt der VW-Bus, der VW-Transporter-Szene von T1 bis, ich glaube, T7 wahrscheinlich mittlerweile, ist der Buschecker bekannt. Dann fangen wir doch auch mit dir an. Fang doch mal an, dich ein bisschen vorzustellen. Wo bist du aufgewachsen? Wie ist dein Werdegang, beruflicher Art auch? Und wo bist du gerade ansässig?
Also danke erstmal für die Einladung hier. Rainer war das, ne?
Ja, klar.
Mhm. Mein Lebensmittelpunkt ist Rostock. Ich bin hier auch geboren. Und ich bin halt quasi in der ehemaligen DDR geboren, 1973. Und es war was ganz Tolles, wenn man hier so einen Ausbildungsberuf wie Kfz-Mechaniker oder irgendwas im Hotel, Hotelfachfrau, das waren so Hotel irgendwie, dass man da arbeiten konnte, das waren so früher erstrebenswerte Berufe. Und irgendwie hat mein Vater das hinbekommen, dass ich Mechaniker werden könnte, weil dann kann man nebenher ein bisschen Kohle machen. Ne? Die Einkommen waren nicht so groß, so hoch zu DDR-Zeiten. Wir waren keine akademische Familie, Arbeiterklasse, ja. Meine Mutter hat für 600 Ostmark am Fließband irgendwie Klamotten genäht, Hosen, Jeans, keine Ahnung. Und mein Vater hat im Schiffbau richtig schwer gearbeitet für 1.100 Mark, Ostmark. Man muss dazu sagen, eine Wohnung hat 60 Mark gekostet, ein Brot hat irgendwie, weiß ich nicht, 60 Pfennige gekostet, ein Brötchen 5 Pfennige so. Also das ist so,
ja,
da bin ich aufgewachsen. Ne? Und dann kam die Wende 1990 und Da fiel mein Beginn der Ausbildung hinein, richtig klassisch im Pfeilbunker, aus einem ganz rostigen Stück Metall habe ich dann fast wie verchromt aussehenden Würfel auf einer sechseckigen Grundplatte feilen müssen, also
Ja,
richtig von
okay.
der Pike auf mit ganz schlechten Werkzeugen da gelernt. Und dann ging es halt irgendwann in die Werkstätten und dann kam aber die Wende dazwischen und wir haben irgendwie gar nicht mehr so richtig gelernt, an Autos was zu machen oder was zu reparieren. Ich habe so ganz wenig die Anfänge mitbekommen und die Schwierigkeiten. Dann ist man halt zum Lager gelaufen, hat gefragt hier, wir brauchen ein paar Bremsschläuche, die sind kaputt. Dann hat er gesagt, du, heute gibt es Zündkerzen. Ne? Bremsschläuche, die haben wir schon seit 3 Wochen nicht mehr. Ne?
Oh Gott.
Verkauft dem Kunden Zündkerzen, so nach dem Motto. Ne? Und dann haben wir halt in erster Linie Autos ausgeschlachtet. Das war super einfach. Ich glaube, wir hatten so einen Wettkampf unter den Azubis. Man war leicht unter 5 Sekunden im Trabant drinne, man hatte den dann offen, ne? Nichts Besonderes. Und das hat mich dann aber irgendwann genervt. Also die Leute da in der Berufsschule, die wollten uns über Einspritzanlagen erklären und wussten halt von den neuen Themen nichts. Dann habe ich hingeschmissen und habe auf Jahrmärkten mit einem sehr guten Freund Spielzeug gehandelt. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, das geht so nicht, du musst eine Ausbildung machen. Und hat sich ein Auto im Westen gekauft, in Anführungsstrichen. Zwischen Bremen und Hamburg auf dem Land. Und das war ein kleiner Volkswagenbetrieb. Und da hat er gesagt, hier, mein Junge, der hat ganz gute Schulnoten. Der hängt hier so ein bisschen in eine Seile. Ich möchte, dass er eine Ausbildung macht. Wie wäre das? Und dann hat der Autohausbetreiber dort gesagt, ja, der soll sich hier bewerben. Und dann habe ich einen Test gemacht. Und dann bin ich da wohl ganz gut angekommen. Und dann habe ich da angefangen, eine Ausbildung zum Mechaniker, noch bei VAG.
Ah, okay, ja
Ja,
klar.
so hieß das früher, Volkswagen. Und habe da eine gute Ausbildung hingelegt. Und das war so der Start. Und oder ich wusste nicht vorher, dass ich jetzt unbedingt mit dem VW-Bus was machen will. Das weiß man ja, das ergibt sich irgendwie
Klar, das ist ja logisch.
auf dem
Ja.
Weg. Ne? Rückblickend habe ich gedacht, Mann, wieso hat mich mein Vater nicht zu Mercedes geschleppt? Vielleicht hätte ich dann heute an diesen G-Modellen, ne, an diesen Mercedesen irgendwie so Land Rover-mäßig, ja, an solchen Geländewagen, vielleicht wäre ich da dann der Spezialist heute. Ne? Also rückblickend kann ich nur dazu sagen, es war eine kleine Werkstatt auf dem Dorf. Ich habe sehr viel gelernt. Es waren ganz tolle Mechaniker, war ein ganz toller Chef, der mir große Freiheiten eingeräumt hat. 2 Dörfer weiter war eine niederländische NATO-Basis. Da gab es jetzt gefühlt, ich überspitze das mal, 2500 VW-Busse. Und wenn die dann auf den Hof gerollt kamen, hatten alle Mechaniker was in der Hand oder sind verschwunden. Und ich stand dann da und habe mich darauf gefreut, an diesem Auto zu arbeiten, weil ich habe halt noch gelernt, Kreuzschlitzschrauben rauszuschrauben. Da bleibt der Schraubendreher nicht drinne und rutscht raus. Und die Ersatzteile im Osten, die passten nicht. Man musste die irgendwie beinahe selber herstellen, anpassen. Und wenn man an so einem Westwagen, an so einem VW-Bus geschraubt hat, das mag einfache Technik sein auf den ersten Blick, man bestellt ein Ersatzteil, das war nächsten Tag da. Man baut das Kaputte aus, man baut das Neue ein. Das passt einfach perfekt. Kreuzschlitzschraube war für mich die Krönung so, ja, die Kraftübertragung übers Kreuz, kannst viel, viel besser ansetzen, viel besser festziehen. Das waren so meine großen Aha-Momente, ne, damals so mit 18, 19 Jahren. Und
Was
so
waren das
bin
dann?
ich wahrscheinlich
Was waren das dann für Modelle? Also T4,
T3,
T3, T4,
T3,
ja.
T3 und damals habe ich auch noch an den letzten VW-Bussen T2 und auch an den letzten Käfern gearbeitet. Da kann ich vielleicht eine lustige Anekdote einstreuen.
Ja.
Wir hatten keinen Bremsenprüfstand. Und der Bremsenprüfstand für den TÜV in dem Sinne war, man fuhr in die Werkstatt rein mit Schwung und dann war da so ein roter Fliesenfußboden,
Ja.
der so üblich ist in Werkstätten, der so üblich war damals. Und wenn man auf die Bremse gelatscht hat, zeichnete sich halt irgendwann das Bremsbild ab auf dem Fußboden, ja, Bremsspuren. Und
Ach
wenn die
so.
gleichzeitig anfingen oder überhaupt anfingen und auch sich gut abzeichneten, dann wusste der TÜV-Prüfer, jawohl, die Bremse funktioniert. Ja?
Ach du Schande.
Und ja, also so war das damals. Ne? Also
Okay.
sicherlich war das Vorschrift oder Bremsenprüfstände wurden eingeführt. Wir hatten noch keinen. So, ne? Und ich dann da reingejagt mit so einem Käfer in die Werkstatt und trete auf die Bremse. Und da beim Käfer war die Besonderheit, im Hauptbremszylinder ist irgendwie der Bremslichtschalter auch mit eingeschraubt und der machte plopp. Ich hatte keinen Bremsdruck und rutschte halt irgendwie entgeistert an der Handbremse ziehend, irgendwie versuchen, mich abzubremsen, Gang runterschalten auf das gegenüberliegende Tor der Werkstatt zu und habe den aber irgendwie noch zum Stehen bekommen. Ne?
Okay.
Und dann denkt man erstmal als Azubi, oh Scheiße, jetzt hast du was kaputt gemacht. Aber meine Gesellen haben zu mir gesagt, hey, das ist ein älterer Herr, der bremst bestimmt nie so doll wie du. Ein Glück, dass es hier passiert, es ist ihm nicht auf der Straße passiert. Und guck mal, es ist nichts passiert, du bist nicht irgendwo gegengefahren, du hast den Wagen zum Stoppen bekommen. Also ich war völlig aufgelöst und die haben mich halt beruhigt und haben gesagt, hey Mann, toi toi toi, dass das hier passiert ist. Genau, da habe ich halt, sage ich mal, die VW-Busse oder das Modell Volkswagen vielleicht ja mögen gelernt, sage ich mal so. Ja.
Okay. Und wann hast du dann deinen ersten Bus selber gekauft? Oder kam es da gar nicht? Ja.
Das ist eine gute
Ja.
Frage. Ich war so ein verrückter Kerl. Ich habe alle möglichen Fahrzeuge gefahren. Das fand mein Chef auch nicht so witzig anfangs, aber er hat's geduldet. Er hat gesagt, pass auf, du kannst hier Ford fahren, du kannst hier Citroën fahren, pack's aber bitte hinter mal aus. So, ne?
So, okay.
Ja, weil ich wollte wissen, die Leute haben damals gesagt, Citroën ist furchtbar, ne? Funktioniert nicht. Also es gab diesen ganz tollen CX mit dieser hydropneumatischen Federung. Und ich habe mir dann so einen abgefuckten gekauft und habe das repariert und habe auch gemerkt, das ist alles super kompliziert. Habe aber meinen Spaß damit gehabt und habe gemerkt, das kann man reparieren, kann man aufbauen, ja. Und habe das dann wieder vercheckt. Und so habe ich halt verschiedene Modelle durchprobiert. Und mein Chef meinte dann irgendwann, so mein Prinzip, irgendwie alles ausprobieren zu wollen, durchschaut zu haben und kaufte mir dann oder schenkte mir dann so einen ganz tollen Audi 100. Avant mit Fensterheber, mit fetten Velour-Sitzen, mit Fünfganggetriebe. Das war ja nicht üblich, dass man jetzt unbedingt Fünfganggetriebe hatte. Mit Fünfzylinder-Turbo-Dieselmotor, aber total durchgerostet.
Ja,
Ja,
okay.
der hatte also wirklich die Hoffnung, dass ich das Ding jetzt länger fahren würde und damit beschäftigt wäre. Aber ich bin damit einfach nur mit dem Kumpel so aus der Hüfte heraus einfach nach Ungarn gefahren und zurück und dann habe ich das Ding halt in Schrott geschoben, hatte ich keine Lust mehr darauf. Ich hatte keine Lust, das zu schweißen, weil ich auch nebenher beim guten Gesellen jeden Abend alle möglichen Golf 1, Golf 2, also in der Wendezeit gingen halt so viele Fahrzeuge LKW-weise rüber in die ehemalige DDR, sag ich mal, und wurden da war so ein Kaufrausch gewesen,
Ja, klar.
Westwagen kaufen,
Ja, klar.
und ich habe die da zusammengeschweißt, bis kein Morgen kam. Also als ich auf den Schweißlehrgang geschickt wurde, da habe ich halt nichts mehr gelernt. So, ich konnte halt schweißen. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber so war es halt gewesen. Ich habe halt viel machen dürfen bei den Gesellen und auch nebenher privat bei denen zu Hause. Also so ist das vielleicht bei mir angefangen mit den VW-Bussen oder dem Thema Volkswagen.
Und dann dein eigener? Wann hattest du denn den? Oder welches Modell war das dann auch?
Auch lustige Anekdote.
Ja.
Ich hatte irgendwie den Golf von meinem Vater bekommen und ein Zelt mitgenommen und dann sind wir irgendwie nach in die Tschechei gefahren zum Zelten und ich hatte da nach 3 Tagen solche krassen Rückenschmerzen, weil ich mich irgendwie verkühlt hatte. Ich konnte nur gerade auf dem Rücken liegend den Beifahrersitz zurückgedreht irgendwie zurücktransportiert werden nach Hause. Meine Freundin hat sich damals totgelacht und ich hatte aber wirklich größte Schmerzen direkt zum Therapeuten, dass der mich da irgendwie geruxt hat oder was der auch gemacht hat. Und da war für mich klar, das läuft nicht hier mit dem Zelten. Ich bin so ein Outdoor-Typ, aber irgendwie mit dem Zelten und mit Luftmatratze, das wird es nicht sein. Und dann muss ich irgendwann bei einem befreundeten Autohändler bei einer befreundeten Werkstatt, die ich auch sehr lange begleitet habe, von ziemlich klein bis zu ziemlich groß, Poppe in Anderlingen, habe ich einen VW-Bus gesehen und dann habe ich den beschwatzt, dass ich den kriege. Ich weiß nicht mal was der gekostet hat, vielleicht 2.500 oder 3.500 Mark. Das war total viel Geld für mich. Und das war so ein T3 Multivan Magnum in Weiß und dann hatte ich den und bin los in Urlaub und alle möglichen Pannen gehabt und dann habe ich so meine Erfahrung gemacht irgendwie mit meinen Kumpels zu dritt, 3 Geländemotorräder hinten drauf auf dem Anhänger nach Kroatien. Und als ich zurück war, habe ich gedacht, das geht so nicht. Das Auto kann nicht dauernd liegen bleiben. Ich muss es einfach besser vorbereiten und habe mir halt die ganzen Schwachstellen vorgenommen und habe mir was überlegt, wie man das irgendwie besser machen kann, verbessern kann.
Okay.
So bin ich zu meinem ersten VW-Bus gekommen.
Ah, okay.
Da habe ich dann auch recht bald einen TDI-Motor nachgerüstet. Das war halt was ganz Besonderes. Der TDI-Motor, der kam da 1992, würde ich sagen, im Golf 3 auf den Markt. Und wir hatten einen Kunden, Kammann hieß der, aus Selsingen, der kam mit einem VW-Bus an, ganz tollen, so ein Atlantik, Faltdachcamper, Türkis, Grün Metallic, diese heute sehr gesuchten Fahrzeuge und hatte da schon diesen Golf 3 TDI-Motor drin und das Ding fuhr halt wie eine Rakete. Ne? Und ich habe gedacht, Mensch, was der kann, ich bin doch Mechaniker. Ich muss dazu sagen, der Mann, meiner Meinung nach, war Lehrer, soweit ich das erinnern kann, und der hatte ein Handicap, der hatte nur eine Hand, nur einen Arm zur Verfügung. Ja? Und da ich gedacht, wenn der das hinkriegt, der ist jetzt für meine Begriffe ja nicht der Mechaniker und hat nur eine Hand und hat das da irgendwie reingebaut bekommen, dann muss ich das ja wohl auch hinkriegen. Das war ein großer Ansporn für mich. Ne?
Ja, klar.
Und dann habe ich den Motor ausgebaut und habe da ewig mit der Elektronik da rumgefrickelt und habe das irgendwie hinbekommen. Das hatte auch einen großen Lernfaktor. Und die erste Reise nach Italien, 7500 Kilometer hin und zurück bis Mitte Sizilien, wir hatten nicht eine Panne. Also das hat
Cool,
viel
wow.
Spaß gemacht. Ja, das war richtig gut.
Okay.
T3 Multivan, so
Okay.
ging's los.
Und wie ging es dann beruflich weiter?
Ich habe alles ausprobiert. Also,
Okay.
ich war Versicherungskaufmann bei so einem Typen, der hatte einen Sommer-Porsche Cabrio, einen Winter-Porsche Allradantrieb Coupé. Der hat sich niemals ein eigenes Brötchen geschmiert. Der ist frühstücken gegangen, Mittagessen gegangen, Abendbrot essen gegangen. Das war die Zeit, als das Internet aufkam. Da wäre ich fast es gibt doch heute diese Big Brother Verfilmungen oder Serien im Fernsehen. Und da wäre ich fast in diese erste Staffel irgendwie damit reingerutscht. Das war ein Haus in Hamburg. Da hatte man auch irgendwie Leute gesucht. Also Versicherungskaufmann habe ich gelernt. Dann habe ich Bürokaufmann gelernt. Bin ich zu einem Autohaus gewechselt. Hyundai. Da hat man damals noch gedacht, was ist denn das hier für eine Marke? Für mich war das ganz interessant zu erleben, dass Leute sich sagen, ist mir egal, ob es ein Volkswagen ist oder was auch immer. Ich habe hier einen Händler vor Ort, ich habe hier Service vor Ort, diese Fahrzeuge scheinen zu funktionieren und plötzlich haben die Landwirte, die Bauern, eben nicht mehr Mercedes gefahren, sondern haben Hyundai gefahren. Und damals waren das richtig koreanische Autos. Also da hat man nur mit einem Arschbacken auf dem Sitz gesessen, für ganz kleine Menschen, für ganz kleine Leute. Heutzutage sind das ja wirklich Kopien von Volkswagen und Audi. Das sind ja ganz tolle Fahrzeuge heutzutage. Ne? Und ja, dann habe ich da bei dem ein paar Jahre gearbeitet, dann habe ich einen der größten Autodiscounter durfte ich mit aufbauen, da war ich mit dabei. Autohus hießen die und die hatten damals irgendwie 2.500 Fahrzeuge auf dem Platz zu stehen. Da habe ich also achterzügeweise, nenne mir ein Land, ich habe dahin Autos verkauft, weltweit Fahrzeuge verkaufen dürfen. Ja, ich habe alles Mögliche ausprobiert und irgendwann hat mich das aber nicht mehr erfüllt. Also ich wollte dann doch wieder handwerklich arbeiten und habe das dann hingeschmissen und habe gesagt, so, ich will jetzt an VW-Bussen schrauben und bin damit ja, pleite gegangen. Also in den alten Bundesländern kann man nur was erreichen, wenn man da quasi schon lange wohnt oder lebt. Es ist ja alles aufgeteilt, schon seit Jahrzehnten unter den Familien, alles gehört einem und wenn man nicht viel Kohle hat, dann kann man sich da keine Garage kaufen oder so. Ne? Also das hat halt nicht so richtig funktioniert. Ich habe halt irgendwie ganz tolle alte VW-Busse geholt und habe die aufgebaut und aber es war dann immer so im 2.500, 3.000, 4.000, vielleicht auch 7.500 € Bereich und ich habe dabei bestimmt für 15.000 € dran gearbeitet.
Okay.
Naja, und das ging halt nicht lange. Ging halt nicht lange gut. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt verkaufe ich alles, schmeiße ich alles hin und habe meinen ganzen Hausstand irgendwie verkauft. Das war für mich auch ein tolles Experiment, um zu sehen, hey, was bleibt über? Ich hatte eine Schwalbe, Viergang, Elektronik, ich hatte ein tolles Mountainbike, was ich mir selber aufgebaut habe und lackiert habe. Ich hatte ein tolles Geländemotorrad, eine XT600. Ich hatte diesen tollen VW-Bus, Multivan, den ich selber vorbereitet habe, der neu lackiert wurde mit dem TDI-Umbau und habe gedacht, mal sehen, was überbleibt, damit fahre ich dann los. Und habe mich gewundert, was dann wohl irgendwie im Herzen wehtun wird. Ja, ich habe gedacht, der VW-Bus, das würde wehtun, wenn der verkauft wird. Den habe ich aber letztlich zu einem Autoverwerter gebracht. Ich habe das Auto irgendwie nicht verkaufen können. Das war ganz toll im Zustand, mit Tempomat nachgerüstet und TDI-Motor und ich habe nur 2.500 Mark bekommen. Musste aber irgendwann ja los. Ich wollte ja dann auch irgendwie Neues entdecken und bin dann mit der Schwalbe losgefahren und bin von zwischen Bremen und Hamburg auf dem Land, aber nur bis Großraum Magdeburg gekommen. Da habe ich Verwandte Und da bin ich dann ja, mehr oder weniger aufgegabelt worden. Da ist ein Professor gewesen. Ich würde sagen, vielleicht war er ein Wendeopfer, ich weiß es nicht. Der hat dort in der Region alle möglichen, also alles, was man sich vorstellen kann, was es zu DDR-Zeit gab, mit dem Motor, Fahrrad, mit Hilfsmotor, hat er in verschiedensten Ausführungen gehabt. Der hat die ersten Schwalben gehabt, der hat die ersten Simson gehabt, der hat alle Modelle gehabt, der hat alle Motorräder gehabt, Java, also alles, was es nicht gab, Java 500, wenn irgendjemand das hört und ein Begriff ist, gab es einfach irgendwie nicht, hat man nie zu sehen bekommen, hat man nur gehört, dass die tschechische Polizei sowas hätte. Das hat er alles gehabt. Der hat, so wie er zu mir Vertrauen gefasst hat, Monat für Monat, ich war dann da ein Jahr.
Aber was hast du da gemacht? Also einmal, wie alt warst du da ungefähr?
Ich glaube, ich war 26 oder so.
Okay.
Ich wollte eigentlich nach Griechenland eine Pizzeria betreiben. Da wollte ich mit dem Moped hinfahren und bin irgendwie bis Magdeburg gekommen und
Okay.
hab da irgendwie mit meiner Schwalbe irgendwie an der Kreuzung gestanden und der stand halt gegenüber mit dem VW-Bus und diesen ganzen alten Krempel, diese alten Schwalben irgendwie hinten drauf. Und dann hat der mich halt rangewunken, weil er gesehen hat, ich fahre so ein Moped und vielleicht wollte er mir das Moped abschwatzen. Und ich habe halt gesagt, nee, ich bin auf der Reise und ich will da und dahin. Und dann hat er wohl irgendwie gemerkt, ich habe Zeit. Und dann hat er mir echt immer wieder neue Garagen gezeigt. Also der hat in der ganzen Stadt dort überall Garagen angemietet und hat aus mehreren Garagenkomplexen sich auch so ein kleines Privatmuseum aufgebaut. Und ja, da habe ich mir dann einen alten Wohnwagen so ein bisschen umgänglich gemacht, habe da drinnen gewohnt, aber dann wurde es Winter, dann wurde es kalt, dann habe ich bei meiner Cousine irgendwie auf dem Sofa gewohnt und die Absprache war die, ich bringe ihm da verschiedene Sachen zum Laufen, ich baue ihm die auf und ich kriege dann von ihm so eine ganz tolle AWO, mit der wollte ich dann weiterfahren. Aber irgendwann war er überfordert, also er hat mir was hingestellt und ich war innerhalb von 2 Tagen fertig und er musste jetzt quasi planen für mich und alte Leute, die wollen das vielleicht gar nicht mehr so strukturiert irgendwie durchs Leben gehen, der war dann auch schon irgendwie, keine Ahnung, 70 oder 75 und der hat dann irgendwann gesagt, du Enno, das geht so nicht. Du musst weiterziehen. Das ist zu doll. Dann hat er mich quasi vor die Tür gesetzt. Das hat er bestimmt nicht so gemeint, aber dann kam es halt nicht mehr zu der Absprache. So, ja, dann stand ich da, ne, hab die AWO nicht gekriegt, dann ist dieser Traum geplatzt, damit nach Griechenland auswandern und eine Pizzeria betreiben. Ich habe da auch viel Zeit gehabt, über mich nachzudenken und über die Situation und ja, dann bin ich irgendwie zurück zu meinen Eltern nach Rostock, dem Ursprung.
Okay.
Und hatte nichts. Und meine Eltern haben gesagt, naja, wohnst du erstmal bei uns? Ist ein bisschen komisch, ne? Dann wieder bei den Eltern einzuziehen, aber
Nützt ja nichts.
genau, und hab dann irgendwie mir nach und nach irgendwelches Werkzeug gekauft. Ich habe Autos repariert in Selbsthilfewerkstätten. Irgendwann hatte ich einen Wäschekorb voll mit Werkzeug. Hab irgendwann mir leisten können, Flyer zu drucken, habe die Flyer in der Stadt verteilt und an VW-Busse rangemacht. Und so haben die Leute sich bei mir gemeldet und dann ist es halt irgendwie gewachsen und dann konnte ich mich bei jemandem mit einmieten, der hat Land Rover aufgebaut und hatte gedacht, ich könnte da für ihn irgendwie was machen, aber ich hatte so viel Arbeit, ich habe so viele VW-Busse angezogen, dass ich quasi irgendwann seine ganze Werkstatt angemietet habe und er ist dann irgendwann weitergezogen, umgezogen mit den Land Rovern, hat das auch gemacht. Ich habe diese Leute auch lange immer wieder besucht und begleitet, ne? Also wenn ich das jetzt so erzähle, das ist so viel, was da passiert ist in den Jahren. Da bräuchte man ein paar Abende, das so. Ne? Also du musst immer mal wieder rein, musst immer mal wieder reingrätschen und mal eine Frage stellen, sonst verliere ich mich, ja.
Na gut, aber du hast dich schon erkannt, hast erkannt, VW-Bus ist dein Ding, hast dich da spezialisiert, muss man ja so sagen, ne? Und hast es
Genau,
aufgebaut.
genau,
Aber immer alleine, oder? Also keine
genau, immer
Mitarbeiter.
alleine. Ja.
Aber noch nicht beraten. Du hast wirklich welche gekauft, hast du fertig gemacht und wieder weiterverkauft. Oder eben repariert für Kunden. Oder wie kann ich mir
Nur
das?
repariert. Ich hatte kein Geld und nur repariert. Also und mich hat das immer, das habe ich schon in der Ausbildung gemerkt. Ich habe ja, nachdem ich die Ausbildung bei Volkswagen als Kfz-Mechaniker, als Innungsbester abgeschlossen habe, hat man mich gleich in den Verkauf gesteckt. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen, den Leuten irgendwie vorzumachen. Also sie haben sich für ein Auto X interessiert und ich sollte ihnen Auto Y schmackhaft machen. Das hat mich irgendwie schon immer, fand ich irgendwie nicht cool. So, und deswegen war ich nicht so der Händlertyp, was die Autos anging. Ich war früher Händler auf Jahrmarkt mit Spielzeug, als ich jung war, 16. Da haben wir irgendwelche Matchbox auseinandergenommen und haben die aufgefrischt. Also zu DDR-Zeiten gab es ja sowas nicht, ne? Man hat das dann irgendwo sich ertauscht und erschachert und das habe ich auseinandergenommen, das habe ich halt neu angemalt, habe ich frisch gemacht und dann haben wir das auf dem, ich nenne es jetzt mal Schwarzmarkt, Flohmarkt in Warnemünde, haben wir das dann verkauft und dann habe ich mir da halt ein bisschen Geld dazu verdient und das ist einfach immer verrückter geworden. Wir sind dann am Ende mit 17 ohne Führerschein hatten wir ein Auto und sind nach Polen gefahren über die Grenze. An der Grenzkontrolle ist dann jemand gefahren mit Führerschein und wir sind dann nach Polen und haben dort schwarz kopierte Kassetten gekauft, Depeche Mode, wir haben Alf-Figuren gekauft, wir haben Säcke voll Schnürsenkel gekauft, wir haben halt alles gekauft, was in der DDR Mangelware war. Und wir hatten mit 16, 17, wir hatten Kofferräume voller Geld. Das
Wow.
war völlig verrückt. Das war völlig, völlig verrückt. Ja.
Also alles noch vor der Wende.
Alles noch vor der Wende, genau. Und dann kam die Wende.
Okay.
Wir haben eigentlich gelebt wie die Könige. Und dann kam diese Wende. Und wir wussten jetzt auch nicht, verdammt, jetzt kann sich jeder alles kaufen. Jetzt fällt quasi unser Markt fällt jetzt weg. So, ne?
Ja, klar. Okay, kommen wir zurück zu der Autowerkstatt VW-Busse, die dann immer größer wurde. Land Rover, das war dann hoffentlich Defender und Serie, oder?
Entschuldigung,
Der Kollege, der mit.
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Nee, das war, da muss ich mich berichtigen. Das habe ich jetzt verwechselt. Wahrscheinlich, weil du Land Rover bist, habe ich jetzt diesen Begriff genommen. Das war Land Cruiser.
Ah, die Toyotas. Okay.
Genau, der wollte unbedingt und hat das auch gemacht. Sehr viele Jahre lang, bestimmt 15 Jahre lang, hat er überall irgendwie Land Cruiser an Land gezogen und hat die auseinandergenommen und hat die schick gemacht und hat die für 50.000 und 65.000 verkauft nach Skandinavien und sonst wo. Also das da wurde auch immer sehr viel Zeit dran zugebracht und irgendwie funktionierte das. Und ich habe dann da mit meinen VW-Bussen rumgeoxt, aber immer alleine. Und dann wurde mir gekündigt, weil das war halt so ein. Das war ein Gewerbehof und als Vermieter kann ich mir gut vorstellen, möchte man lieber jemanden, der da was einstellt und da bewegt sich nichts. Ja, da sind irgendwelche Paletten untergestellt und bei mir standen halt immer 30 VW-Busse vor der Tür und weiß ich nicht, fünf in der Werkstatt und ich habe halt Tag und Nacht gearbeitet, ich habe im VW-Bus gewohnt, ich hatte keine Wohnung und es hat mir einfach, es hat mich erfüllt, es hat mir Spaß gemacht und das ging den Vermietern zu weit und dann wurde ich zu meinem Glück gezwungen und musste umziehen zu einem neuen Gelände und da kam dann Jungs aus der Stadt auf mich zu und haben gesagt, das geht so nicht weiter, du brauchst Leute, die dir helfen und da ist einer und das wird schon klappen, sprich mal mit dem, der schraubt mit dir und dann kamen halt nach und nach die Leute dazu und dann wurde die Firma groß, 10 Leute waren wir am Ende und ja, andere Geschichte.
Okay. Und dann bist du doch lieber in das Beraten und wieder in die One-Man-Show gewechselt, oder?
Also das Beraten kam dadurch, dass eben wir noch viel mehr Kundenzulauf hatten und es war blöd, den Leuten zu sagen, sie kommen halt mit ihrem Traum bei uns auf den Hof gefahren und ihnen dann zu sagen, alter Schwede, was hast du dir dann da für einen Mischer gekauft, ja? Das ist ja dann immer so was Überhebliches, ne? Also ist doch logisch, wenn man sich jetzt irgendein Auto gekauft hat und zu irgendeiner Werkstatt fährt, dass die dann erstmal vom Leder ziehen, was ist denn da jetzt? Hier ist ja alles schiefgelaufen. Und leider bei den VW-Bussen läuft immer besonders viel schief, weil die Menschen sind so gutmütig, die sind so nett, die haben so ein positives Mindset und denken, das Gegenüber, was ein VW-Bus verkauft, wäre auch so, aber man wird da halt voll über den Nuckel gezogen, ja, in dieser, ich sag mal, 20.000 Euro Preisklasse.
Jetzt sind wir aber schon weit in den 2000er Jahren, oder?
Jetzt sind wir ungefähr bei 2008.
Okay.
Da habe ich gedacht, ich muss anfangen, das aufzuschreiben. Und habe gedacht, wie geht das mit dem Internet, mit einer Internetseite? Ich habe ja auch mal viele Leute gekannt, so, ne? Und die haben gesagt, pass auf, wir bauen dir was. Ja, du kriegst quasi eine Wohnung virtuell, aber du musst in diese Wohnung, du musst da reingehen, du musst da Bilder aufhängen, du musst da Stories erzählen. Also eine Internetseite, so hat man versucht, mir das zu erklären.
Klar.
Und dann ging das los.
Ja.
Dann habe ich halt angefangen, ich habe halt tagsüber gearbeitet. Und dann, weiß ich nicht, um 18 Uhr, 19 Uhr hatte ich keine Lust mehr, habe ich was gegessen. Dann bin ich ins Internetcafé und habe bis um nachts um eins 2, 3 Afri-Cola getrunken und habe dann Beiträge geschrieben. Das war noch zu Zeiten StudiVZ, da gab es noch nicht Facebook. Und die Seite war echt rudimentär, aber ich wusste, was ich will, sage ich mal so, ne?
Okay, cool.
Ja, und dann habe ich gehofft, dass Leute das finden und sich das durchlesen und dadurch vielleicht ein bisschen schlauer werden. Ich wurde auch immer besser. Ich habe immer mehr bessere Fotos gemacht. Ich wurde im Schreiben immer besser. Ich kann nicht gut schreiben. Ich bin ja Schrauber. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin kein Journalist. Und ein Standardspruch in meinem E-Mail-Footer ist auch, wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten, weil ich schreibe das Wort Reparatur 25 Mal am Tag. Ich weiß nicht, wie es richtig geschrieben wird. Ich muss das jetzt so sagen. Ich muss mich da outen. Kriege ich nicht hin. Rhythmus kriege ich nicht hin. Es gibt so ein paar Worte,
Genau,
ne?
du bezeichnest dich ja selber auch als Rechtschreibpunk,
Also da habe ich halt irgendwann angefangen, mir Aliasnamen auszudenken, weil ich auch sehr oft meinen Namen buchstabieren musste. Ja, also mein Nachname ist ja Nagy, Nagy, aber heißt eigentlich Notch, Nodch gesprochen. Ich bin auch ungarischer Staatsbürger. Ich hatte es satt, immer meinen Namen zu erklären und dann diese Story zu erzählen. Ich wollte dann einfach immer zum Wesentlichen kommen und habe gedacht, das ist doch cool, ich gebe mir einfach irgendwelche Künstlernamen. Ja? Auch weil ich jedes Jahr, wir haben ein Festival irgendwann angefangen zu veranstalten und ich habe halt jedes Jahr irgendwie so eine gemeinschaftliche Anfahrt organisiert und wir haben uns getroffen und dann habe ich immer gedacht, das wäre doch gut, jetzt mal jetzt wieder irgendeinen anderen Charakter da abzubilden. Und da gab es dann so den Buspapst, ja, Enrique Venglesias, Javier Venya, ja, Christopher Columbus, Buschecker, Rechtschreibpunk. Und da gibt es auch Fotos und ich habe immer gedacht, Namen sind Schall und Rauch, das geht darum, was man macht.
Ja
So,
klar.
ja,
Was ist
so.
das? Dieses Zuparken oder dieses Festival? Kannst du da vielleicht zwei Sätze zu sagen?
Genau, also das kam daher. Recht früh habe ich dann in Rostock, das ist mein bester Freund, das kann ich so sagen, Hans kennengelernt. Der hatte so einen verrückten Flecktarnbus in Wüstenflecktarn. Also damals, als ich ihn kennengelernt habe, hatte der den noch nicht. Und der war halt so verrückt, in Anführungsstrichen, und hat gesagt, ich mache einen Surfshop auf. Also der wollte studieren am Meer, weil ihm das Surfen wichtig war, in erster Linie. Ja? Fand ich witzig so, ne? Ich sehe aus wie ein Surfer, bin aber kein Surfer. Ich habe mit Sport nichts am Hut. Das Einzige, was ich mache, ist VW-Busse und Radfahren. Ne? Aber einfach Hollandrad, jetzt nicht Rennrad oder so. Ich fahre einfach irgendein Fahrrad. So, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch zusammen, dann legen wir doch zusammen los. Ich mache auf der einen Seite vom Flyer hier VW-Busse und du machst auf der anderen Seite vom Flyer Surfen. Das passt doch zusammen, das ergänzt sich doch. Ja? Und so fing das an. Und dann haben wir irgendwann gedacht, hey, in Deutschland wird viel, sag ich mal, geneidet, es wird viel gehatet. Also es wird sich nicht unbedingt offensichtlich für einen gefreut, hey, coole Idee. Es ist eher so, dass man aus dem Augenwinkel betrachtet und denkt, was ist das für eine große Karre oder was ist das für eine Idee? Und es ist jetzt nicht so eine Kultur wie in Amerika, dass man irgendwie alles gut heißt. Ich meine, Amerika ist natürlich auch viel oberflächlich dadurch, aber in Deutschland muss man die Leute wirklich, man braucht lange, um sie zu gewinnen. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn die Leute schon bei uns keinen Neoprenanzug kaufen und wenn die Leute auch ihren VW-Bus nicht bei mir reparieren lassen, wir veranstalten Partys. Wir müssen ein Festival gründen. Wir müssen die geilsten Partys der Stadt machen, damit die Leute einen Grund haben, zu uns zu kommen. Kommen sie nicht mit dem VW-Bus, kommen sie halt auf unsere Partys, lernen uns persönlich kennen und merken, hey, wir sind doch ganz umgängliche Typen. Und so ist halt das Zuparken-Festival zum Beispiel ins Leben gerufen worden. Sind auch viele andere Veranstaltungen ins Leben gerufen worden.
Und das ist ein Musikfestival. Also gibt's
Gewesen, gewesen.
gewesen.
Ist im letzten Jahr, ist im letzten Jahr das letzte Mal veranstaltet worden. 15 Mal haben wir das hinbekommen. Ja, die Kosten sind explodiert. Also wir haben angefangen und haben gesagt, wir wollen was unseren Kunden zurückgeben und kostet nichts. Ja, da kamen dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 VW-Busse und übers Wochenende vielleicht 300 Leute. Und sind dann schlussendlich durch Begrenzung der Behörden, weil es ein Platz war, direkt an der Ostsee. Das ist super selten, dass man mit dem Auto direkt an der Ostsee parken kann und eigentlich gar nicht übernachten darf. Sind wir durch die Behörden begrenzt worden. Landschaftsschutz, Trinkwasserschutz, Artenschutz, Fauna, Flora, Habitat, höchste Schutzklasse. Die haben gesagt, also hier dürfen maximal 1200 Leute kommen. Und das bedeutete immer so 300, 350 Fahrzeuge. Und es war jetzt kein ausgesprochenes VW-Bus-Treffen, weil ich das nicht mag, sage ich mal, dass man sich da hinstellt und irgendwie sagt, oh, du hast aber einen tollen Lack und oh, du hast aber tolle Felgen und dass man da nur über Autos redet. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Also ich finde das toll, dass die Leute im VW-Bus fahren, aber ist jetzt nicht dogmatisch wichtig für mich. So, ne? Und dann haben wir gesagt, das machen wir und das ist immer größer geworden. Und es ist ein absoluter Geheimtipp gewesen, hat super Spaß gemacht, aber schlussendlich sind wir bei 250 € für ein Ticket gelandet und dann muss man noch einen Strandparkplatz bezahlen, dann kommen die Leute nicht aus Rostock und umzu, die kommen aus sonst wo angefahren, dann ist man schnell mal bei 500 bis 1000 € für ein Wochenende von Donnerstag bis Sonntag, wo einem vorher nicht gesagt wird, welche Musik wird gespielt, haben wir einfach nicht gemacht, ne? Geht nicht um Stars, sondern geht um das Miteinander. Ja, und das ist dann jetzt halt auch Geschichte, weil aus diesem Festival ist wieder ein größeres Festival erwachsen, das Pangea-Festival. Da musste ich aber dann meinem Freund Hans sagen, das hat er gegründet, ich bin jetzt raus, ich habe zwei Kinder, ich muss mich kümmern.
Ja, klar.
Ich habe da jetzt nicht so die Zeit. So, ich komme 14 Tage vorher aufbauen, abbauen, aber ich kann jetzt nicht mehr da
Ja, klar.
Vollzeit total viel mitmachen. So, ne?
Okay, gut. Kommen wir nochmal zurück wieder zu der jetzigen Beratung dann auch. Also wie bist du denn jetzt von dem ja, Automechaniker, dann letztendlich auch schon eine richtige Werkstatt mit eigenen Mitarbeitern und so weiter, wie ist es dann wieder zu der One-Man-Show gekommen? Genau.
Das ist ein nicht so schönes Kapitel. In meinem eigenen Unternehmen, das ich gegründet und aufgebaut habe, haben sich Tendenzen durchgesetzt, dass den Leuten Sachen aufgeschwatzt werden. Und das hatte ich dann nicht mehr in der Hand. Ich habe es halt gegründet und habe halt gesagt, ich kann jetzt kein großes Gehalt zahlen, aber du kriegst Geschäftsanteile. Also du bist Mitinhaber. Und mein Ideal waren einfach drei Leute, weil zwei Leute sind halt gerne dann irgendwann schnell mal die beiden sprichwörtlichen Ziegen auf der Brücke und es geht nicht vor und nicht zurück. Und bei drei Leuten gibt es immer so ein für eine Idee werben, dass man irgendwie weiterkommt. So, ne? Nimm das jetzt hier nicht persönlich und wir haben diese und jene Vision oder Vorstellung. Und es ist halt einer ausgestiegen. Und dann stand ich da. Dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt hier Hälfte, Hälfte, 50%. Und dann gibt es das bestimmt, dass wir dann nicht weiterkommen und uns streiten. Und wir waren auch echt ein bisschen verschieden, die beiden, die übergeblieben sind. Also wir haben sicherlich beide wertvolle, gute Potenziale gehabt, aber ich war da so ein bisschen niedergeschlagen, was die Zukunft angeht. Und habe dann jemanden einstellen können als Geschäftsführer. Auch wieder, du kannst nicht viel Geld bekommen, aber du wirst nach einem Jahr Probezeit wieder diese dritte Person, du wirst halt diese Geschäftsanteile ein Drittel bekommen. War ein Jahr rum. Wir haben regelmäßig Gesellschafterversammlungen abgehalten, einmal die Woche dienstags. Wir haben das immer wieder thematisiert. Aber mein Geschäftspartner hat sich nicht an seine Absprache gehalten. Wir haben es nicht schriftlich gemacht. Er hat uns die Hand drauf gegeben. Und das Jahr war rum und er hat die Geschäftsanteile nicht abgegeben. Und dann, ja, ist der Geschäftsführer ausgestiegen, der das Business verdoppelt hat, der total viel nach vorne gebracht hat. Er hat gesagt, da kann ich nicht mitarbeiten, das funktioniert so nicht. Und dann war für mich klar, dann bin ich hier auch raus. Dann haben wir noch versucht, so ein bisschen haben wir ums Unternehmen gerangelt. Wer wird es denn weiterführen? Aber das will ich jetzt nicht im
Nee,
Detail
passt schon.
ausführen. Ich bin dann ausgestiegen. Und dann stand ich wieder da, wieder von vorne anfangen, alleine und habe gedacht, hey, ich hab doch ein richtiges Pfund im Internet stehen. Viele Seiten, viele Anfragen, das muss doch irgendwie gehen jetzt hier mit dem Buschecker. Ich bin doch sowieso die letzten ein, zwei Jahre schon losgefahren und habe den Leuten Fahrzeuge geholt. Vielleicht können wir da irgendwie ein Erlösmodell draus machen. Und ja, ich bin halt online kostenlos. Leute können mir einen Link schicken. Drei Links auch gerne, aber auf drei sollen sie sich begrenzen. Und dann braucht man nicht lange beschreiben, was man will, ne? Was jetzt der Traum ist. Also wenn mir einer ein rotes Auto schickt, dann weiß ich, der will kein gelbes haben. Ja? Wenn er mir ein T5 schickt, dann weiß ich, er will kein T1 haben. Wenn er mir eine Preisklasse 20.000 € schickt, dann weiß ich, er sollte sich besser eins für 15 kaufen, damit er noch fünf für Reparaturen hat. Ja?
Ja, klar.
Also so wollte ich das den Leuten einfach immer abnehmen und erleichtern. Halt so leichtfüßig und positiv gestimmt wie möglich in dieses Thema reinzugehen. Und dann schicken mir die Leute halt Links und ich berate sie. Ich bin online kostenlos. Und wenn sie irgendwie da Vertrauen fassen, solche Beratungen gehen sehr selten schnell, ziehen sich in der Regel so 2, 3 Monate hin. Dann sagen die Leute, hey komm, also ich kann vor Ort auch nur noch alles verkehrt machen, fahr mal hin für mich. Und dann haben die zwischendurch auch schon mal irgendwo rausgefunden, was ich dann koste. Also wenn ich jetzt nach München fahre, das ist halt einfach irgendwo entfernungsabhängig, ne? Man kann in dem Sinne nicht wirklich meine Erfahrung bezahlen. Man bezahlt einen Mix. Ja? Es ist so eine Mischkalkulation. Man bezahlt zum Teil den zeitlichen Aufwand. Man bezahlt, fahre ich da mit der Bahn hin, fahre ich mit dem Mietwagen hin. Ich muss frei sein in der Entscheidung. Manchmal muss es schnell gehen. Ich muss über Nacht fahren. Das bezahlt man halt mit. Man bezahlt meine Erfahrung. Man bezahlt meine Verhandlungen vor Ort. Also ich handle dann ja auch die Preise manchmal gut runter. So, ne? Nicht immer. Es gibt zu allem sehr lange Beiträge, warum man jetzt nicht auf den großen Rabatt zum Beispiel hoffen soll. Ne? Warum man mir nicht Autos für 25.000 Euro schicken soll, wenn man nur 20 hat. Also gibt es zu allem den Versuch, im netten Beitrag zu beschreiben, weil ich kann nicht mit jedem telefonieren. Ich schreibe umfangreiche E-Mails, aber manche Themen sind halt wiederkehrend und so sind dann die Blog-Einträge entstanden.
Genau, ja genau. Also da habe ich mich ja auch ordentlich durchgekämpft, in Anführungsstrichen, also im Positiven natürlich. Ich habe sehr viele Sachen mir auch reingezogen. Ich habe ja selber ein T4, wie auch meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen. Du hast ja einen gewissen Schreibstil, ich sag's halt nochmal, du hast ja auch da gehst du ja auch ganz lustig mit um, als Rechtschreibpunk. Aber wenn man da jetzt einfach mal so, sag mal, man muss ja nicht wortwörtlich alles lesen, aber man merkt sofort, aha, das geht hier in die Richtung und man merkt hier, das ist eine gute Information und man hat ja immer diese Bilder dabei. Also das hast du wirklich gut gemacht, muss ich wirklich sagen, sehr umfänglich zu sehr, 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 sehr vielen Themen hast du da ja was geschrieben. Natürlich die unterschiedlichsten Modelle und so weiter und so fort. Und ich würde gerne mal wissen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt das Auto gefunden, das kostet hier 12.000 Euro, ne, schicke ich dir dann zu, noch ein drittes und ein zweites und ein drittes dazu. Und wie kommst du dann auch letztendlich zu deinem Honorar, sag ich mal so, ne? Weil natürlich die E-Mails, du hast mir auch schon ein paar Sachen geschickt, finde ich auch total klasse von dir, vielen Dank nochmal dafür. Aber wie kommst du dann letztendlich, ich meine, du musst ja auch leben, ne? Das ist ja dein Business-Konzept. Der Buschecker braucht natürlich auch Geld. Wie funktioniert das? Dass die Leute so einen groben, also muss jetzt hier nicht im Detail, aber dass die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer, einen groben Anhaltspunkt haben, aha, wenn ich mir ein Auto für 15.000, 20.000 Euro kaufen möchte, ist das passend oder eben nicht und so weiter und so fort.
Genau. Also es gibt einfach Leute, die geben Geld aus. Es gibt Leute, die kaufen sich für 15.000 Euro ein Rennrad. Ich kaufe mir für 300 Euro ein 30 Jahre altes Fahrrad. Jeder trifft eine andere Entscheidung, wofür er Geld ausgibt. So, wenn ich nach München fahren muss, ich bin auch schon nach Bulgarien gefahren, ja. Ich bin in jedem Land in Europa gewesen und habe mir Autos angeguckt. In Italien, Österreich, ist egal, ne?
Ja, habe ich schon
Wenn ich nach
gesehen.
München.
Deine Landkarte habe ich auch mal irgendwo gesehen von Polar Steps. Die ist schon beeindruckend.
Ja, und das ist nur ein Jahr.
Ja, ich
Das
weiß.
ist nur ein Jahr. Ich mache das ja, ich mache das ja seit, weiß ich nicht, seit sehr intensiv, seit 10 Jahren, sag ich mal so, ne? Also nur mal jetzt als Hausnummer. Wenn ich nach Berlin fahre, dann möchte ich dafür 1.000, 1.300 Euro haben. Dann denkt man erstmal, Mann, das ist ja viel Geld, ja. Aber ich beschreibe auch in einem sehr langen Beitrag, wo ich darum bitte, sich den durchzulesen, warum das gut angelegt sein kann. Und dann kann man für sich entscheiden, ich gehe da mit, oder man sagt sich, nee, ich kriege das alleine hin. Und die Leute kriegen das auch alleine hin. Und nicht wenige melden sich nach ein, 2 Jahren wieder und sagen sich, du, das war völlig fürs Klo. Ich habe mich gar nicht getraut, zurückzumelden, weil ich Angst hatte, dass du dann mich abwatscht oder dich über mich lustig machst oder wie oder was. Und ich bin da aber völlig emotionslos. Ich bin völlig sachlich. Ich will das Beste für die Leute. Und wenn sie sich irgendwann zurückmelden, dann freue ich mich, dass ich ihnen dann unter die Arme greifen darf. Ja? Und es ist ja nicht so, dass ich da nur hinfahre wie so ein teuer bezahlter Taxifahrer und sage, ja, so geile Kiste, damit ich mein Honorar gerechtfertigt bekomme. Nee, ich drehe auch ganz oft um. Und dann fragen mich die Leute, ja, wie? Und dann zahle ich nochmal 1.300 Euro? Und dann sage ich, nee, du hast mich ja einmal bezahlt. Mein Goal ist es, dass du einen geilen VW-Bus bekommst. Und entschuldige die
Ja,
Wortwahl.
ist
Und
gut. Ja.
wir haben jetzt einen gemeinsamen Weg durchschritten und es muss die Möglichkeit bestehen, vor Ort festzustellen, wir sind hier von einem Profi, es kommt immer mal vor, doch sehr gut übers Ohr gehauen worden. Ja, und da muss ich die Möglichkeit haben, in deinem Sinne umzudrehen. Aber trotzdem sind ja Kosten entstanden. Wenn ich jetzt wieder losfahre, dann kriege ich von dir nur das Bahnticket und den Kraftstoff zurück. Ja? Oder den Mietwagen. So, du hast mich bezahlt, mein Goal ist, du kriegst ein tolles Auto. Und ich sag mal, es gibt zwei, drei Fälle im Jahr, ich fahre so um die 50 Mal los, wo ich umdrehen muss, wo man mich in Anführungsstrichen auf die Entfernung reingelegt bekommt. Das muss man sich so vorstellen. Ich sehe ja sehr viel im Inserat. Ja? Also wenn man mit dem Förster durch den Wald geht, dann kann der einem ja sagen, pass auf, guck mal hier, hier ist ein Reh rübergelaufen. Das würden du und ich vielleicht noch hinkriegen, eine Rehspur zu unterscheiden keine Ahnung, von einem
Wildschwein.
Wildschwein, ne? Oder
Ja.
von einem Hasen. Aber der sagt einem ja auch noch, das Reh war auf der Flucht oder das Reh lahmt oder das Reh sowieso. Ne? Und der sagt einem, das ist hier lang gegangen, das hat hier die Äste abgebrochen und, und. Und ich kann dir zu jedem Fahrzeuginserat, was du mir schickst, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Du schaltest nach 5 Minuten ab. Ja? Ich versuche dann das aufs Wesentliche zu beschränken und sage: Hey, hast du gesehen, dass das Auto keine Klimaanlage hat? Und dann sagen die Leute: Ja, ist mir nicht wichtig, ich brauche keine Klimaanlage. Ja, aber wir leben im Jahr 2000 und wenn man jetzt für 2024 und wenn man jetzt für ein Fahrzeug 15.000, 20.000 Euro ausgeben will und es ist ein T4 und es ist eine Klimaanlage verfügbar, dann gibt es einen langen Beitrag. Den kriegt man erstmal von mir um die Ohren gehauen, liest dir das durch und dann kommen die Leute zurück und sagen, okay, abgehakt, ich will auf jeden Fall einen VW-Bus mit Klimaanlage. Und so entwickelt sich das. Und dann gibt es eine Vertrauensbasis und dann merken die, das ist was wert. Also ich fahre nicht dahin und kaufe ein Auto, sondern wenn das Auto dann gekauft ist, dann gebe ich ja das auch noch in eine Werkstatt. Ich weiß, wer kann gut Elektronik, ich weiß, wer kann gut Karosse, ich weiß, wer kann gut Diebstahlsicherung, ich weiß, wer kann gut T2, T3, T4, T5, T6. Ich kenne diese Leute alle seit 20 Jahren, ja? Also es ist da.
Ja, dann gleich mal eine Frage. Sind diese Werkstätten dann wirklich da im norddeutschen, nordostdeutschen Raum, also um Rostock herum, oder sind die auch bundesweit
Ja,
verstreut?
überwiegend. Also ich habe einen Partner, der mich sehr stark unterstützt. Da versuche ich natürlich möglichst viel mitzumachen zusammen. Aber da gibt es auch immer mal Sachen, wo ich das nicht hinkriege im eigenen Haus, wo man sich aber irgendwie nicht zu fein sein sollte und jetzt nicht irgendwie da Zeit verbrennt und Geld verbrennt, sondern sagt man, hey, wir machen diese 12 Punkte und die anderen 3 Punkte, die macht jemand anders. Ne? Weil wir sind total ausgelastet, du wartest schon ewig, du willst ja auch mal irgendwann fahren mit dem Auto, kann ein anderer besser. So, ne?
Okay, klar. Und ich sag mal, gut, es ist im ersten Moment hört sich ein bisschen viel an, aber ich meine, wenn ein Auto mit 15 bis 20, machen wir ja 25.000 sind ja heute, ist ja auch schon gängig. Wenn du so ein Auto gesehen hast und es ist wirklich top in Schuss und du kannst noch 2.000 Euro, 3.000 Euro runterhandeln, ist es ja auch praktisch, naja, das Geld wieder drin in gewisser Weise, ne? Also du kannst ja wahrscheinlich
Ja.
besser handeln, weil du einfach dem Verkäufer sagen kannst, ey, tut mir leid, hier, das ist das nicht wert, weil die und die Sachen noch zu investieren sind, ne?
Ja, aber da versuche ich immer von wegzugehen, von dieser Argumentation, weil das funktioniert in meinen Augen so nicht. Man kann das alles argumentieren, aber die Verkäufer sagen sie auch, du, ist mir egal. Hier rufen dauernd klingelt das Telefon, irgendeiner nimmt das mit. So, ne? Da gibt es halt andere Strategien, dann irgendwie sich auf einen vertretbaren Preis zu einigen. Mein Kunde, mein Auftraggeber weiß vorher, da ist Preis X inseriert. Wenn wir Preis X nicht in der Tasche haben, brauchen wir gar nicht losfahren. Kann sein, dass wir das Auto für das Geld kaufen müssen. Und ich kann ihm auch erklären, warum es absolut Sinn macht, dieses Auto dann für dieses Geld zu kaufen. Ja? Ich kann da verschiedene Beispiele bringen. Wenn du Lust hast, erzähle ich ganz kurz eins. Ich habe mir auch schon einen VW-Bus für 350.000 Euro angeguckt und habe versucht, das ist aber ein Beitrag, den gebe ich nicht jedem zu lesen, weil ich habe dann sehr, sehr erfolgreichen Menschen, der trotzdem sehr bodenständig war, der mir alles Mögliche gezeigt hat, der mir sehr viel erklärt hat, der besitzt seine eigene Leasinggesellschaft, seine eigene Versicherungsgesellschaft, der besitzt als einziger in Europa die Freigabe, Porsche restaurieren zu dürfen, ne, mit Porsche-Logo. Ich kann dann auch, obwohl das Fahrzeug für jeden von uns, der jetzt 25.000 Euro ausgeben kann für ein T3 oder von mir aus 30 oder 40, jeder würde sagen, nee, never, niemals. Wieso kostet das Auto 350.000 Euro? Ja? Aber ich kann trotzdem versuchen zu erklären, um Verständnis zu werben, ohne jetzt rumschleimen zu wollen. Ich versuche einfach, verschiedene Argumentationsketten aufzubauen. Hey, man kann das aus der Richtung betrachten, man kann das aus der Richtung betrachten. Du bist jetzt nicht derjenige, du hast jetzt nicht diesen Geldbeutel, aber es gibt Leute, die haben 250.000 Euro und die wollen sich diesen Umbau von Claire oder was weiß ich wem, den Porsche-Umbau kaufen. Und dann gibt es halt Fahrzeuge, VW-Busse, da steht Porsche im Kfz-Brief und es sieht aber nach außen hin aus, als wenn es ein T3 ist. Ja? Also ich versuche meinen Leuten, meinen Interessenten klarzumachen, da ist Preis X inseriert, wenn wir den nicht in der Tasche haben, brauchen wir nicht losfahren. Und wenn dann etwas gehandelt werden kann, es geht nicht um den Preis, wir kaufen keinen Preis. Ich erkläre dir das, was die Vor- und Nachteile sind, warum wir das kaufen sollten, warum wir es nicht kaufen sollten. Dann wird da so eine runde Geschichte da draus und man geht nicht jetzt nur davon aus, ich habe den Buschecker engagiert, der kostet Geld, damit ich das irgendwie über einen Rabatt wieder reinhole.
Ach
Das
so,
ist der
ja.
falsche
Ja, okay,
Ansatz.
ja, ist auch ehrlich von dir,
Ne?
muss ich sagen. Ja, ist doch schön.
Ja.
Mir ist es damals zugegangen, wie gesagt, ich habe den jetzt auch schon über 9 Jahre, meinen T4, Kalifornien ist das ja. Den habe ich auch eine ganze Zeit lang im Netz beobachtet. Der erschien mir ein bisschen zu teuer. Die anderen, die da im Netz standen, die ähnlich teuer waren, die waren alle bei Händlern. Ne? Die waren dann entsprechende Händler und die Händler müssen ja auch immer, sag mal, 3000 Euro Gewinn machen und geben mir auch Garantie. Und da bin ich zu dem dann doch mal hingefahren, zu dem Kollegen, der das Auto verkaufen wollte, haben gesagt, pass auf, dein Auto ist das vielleicht wert, wenn du das wenn das ein Händler verkauft. Weil der hat mir auch sofort gesagt, hör mal, die stehen ja alle für 18.000 im Netz, guck dir das mal an, und meiner ist ja wirklich top gepflegt und so. Ich sage, ja, aber guck mal genauer hin, das sind alles Händler. Und da hat er gemacht, ach so, ja, und die geben 2 Jahre oder ein Jahr Garantie oder was, gibst du doch nicht. Ach so, ja. Und dann haben wir uns natürlich auf einen anderen Preis geeinigt, wo ich sage, ja, das ist für einen Privatmann passend. Und dann habe ich den gekauft, ja. Weil das genau das Auto war, Farbe, Hochdach, festes Hochdach, Anhängerkupplung, Pauli hinten dran fürs Fahrrad und so. Also das war genau das Auto, was wir haben wollten. Und dann, obwohl ich schon 3 Monate beobachtet habe, wurde der nicht verkauft. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, den ich gerade genannt habe, einfach zu teuer für Privatverkauf. Und dann hat es funktioniert. Also man muss ein bisschen Geduld haben, da kann ich dich voll unterstützen, da kann ich dir voll zustimmen. Ein bisschen Geduld haben, ein bisschen den Markt sondieren und dann erst zuschlagen, wenn man wirklich alles beisammen hat. Und da muss man halt auch tief in die manchmal auch tief in die Tasche greifen. Ne? Das war dann, ich wurde auch ausgelacht. Ne? Die haben auch gesagt, viele Freunde haben gesagt, spinnst du? Da gibt es doch welche für 8.000, 9.000. Ich sage, ja, die sind dann zum Beispiel Saugdiesel. Ne? Die kannst du in die Tonne kloppen. Ich will diesen TDI haben, ne? Dass er da vor nicht voran mitkommst mit 2,5 Liter Hubraum und sowas. Und so, also ich kann das wirklich schön nachvollziehen, was du da gerade so erzählt hast. Und ich könnte mir das auch wirklich gut vorstellen, jemanden loszuschicken, der absolut Kenne hat, weil wenn man dann das Auto kauft und die Reparaturen durchführt, die dann wirklich sein müssen, da hat man ja wirklich jahrzehntelang Spaß dran, ne?
Ich sag mal so, deine Argumentation ist auch die Denke oder die Argumentation vieler Interessierter oder Interessenten. Ist aber ja oft aus einer, sage ich mal, Einzelerfahrung gespeist. Ja? Ich will mich jetzt nicht hier hinstellen als das Zentrum des Wissens, sondern ich möchte einfach vielleicht meine Erfahrung teilen. Kann ja sein, dass du da hingehst und sagst, dass andere sind aber Händlerangebote und die geben Garantie. So, ne? Ist jetzt
Ja.
ein Versuch, da einen Hebel anzusetzen, ne? Irgendwie ins
Genau.
Gespräch zu kommen. Ja,
Ja.
so. Aber da versuche ich dann den Leuten klarzumachen, was bedeutet denn Garantie? Ja, was heißt das? Ja, das ist von dir eine Hoffnung, dass da irgendwas, wenn was kaputt geht, dass der da dann irgendwas übernimmt. Praktisch ist das so, dass das ist ein Produkt, das ist ein Versicherungsprodukt, das kann man kaufen, verdient der Händler Geld mit. Punkt 1. Punkt 2, ab einem gewissen Kilometerstand, so über 100.000, ist die Selbstbeteiligung so groß, dass das gar keinen Sinn mehr macht. Aber wir durchdringen das Thema nicht, wir hören Garantie und denken, das ist was ganz Wichtiges. Ja? Und jetzt kommt es auch darauf an. Es kann ja sein, dass Garantie was Wichtiges ist, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, was 50.000 gelaufen hat. Aber wenn ich ein Auto kaufe, was 150 oder 200.000 gelaufen hat, und ich kenne ja das Kleingedruckte in diesen Garantiebedingungen nicht, ja, verlasse ich mich da vielleicht auch völlig verkehrt auf eine Vision, auf eine Hoffnung, dass diese Garantie irgendwas abdecken würde. Das nächste ist doch, die Anbieter dieser Gebrauchtwagengarantien, ja, die gibt es doch nun auch schon seit 30, 40 Jahren, ja. Da sind Bürogebäude, Etagen voller Menschen, die ablehnen. Die sagen, aus diesem und jenem Grund werden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, ja. Also wir gründen so große Hoffnungen an dieses eine. Das
Ja,
war jetzt nur
klar.
ein Argument.
Ja, klar.
Und ich möchte das auch jetzt nicht total negieren, deinen Ansatz. Ich möchte einfach meine Gedanken dazu einstreuen. So, ne? Und dann sag den Leuten, hey, beim T4 brauchst du keine Garantie. Wenn du das einschätzen kannst, der Motor hört sich gut an, der springt gut an, der läuft gut, man merkt das auf der Probefahrt, dass der Kilometerstand irgendwie zu dem Fahrzeug passt, aber das muss man natürlich, da muss man Erfahrung haben, ne? Also ich habe schon Fahrzeuge gekauft, da stand 350.000 auf der Uhr und das Fahrzeug fuhr sich straff, das Lenkrad war fest, die Schaltung war nicht ausgejackelt, die Sitze waren nicht durchgesessen, das Bouquet, der Geruch von dem Fahrzeug war wirklich T4 und jetzt nicht irgendwie Hund oder irgendwas anderes, ja, wo ich unter Garantie, wenn ich da den Klimawiderstand abkleben würde, würden die Leute denken 100.000, 120. Sie würden 200.000, wenn sie richtig verrückt wären. Sie würden niemals darauf kommen, dass das Ding 300. Aber es ist halt nicht immer so. Das ist super individuell. Ja? Und da gibt es halt ganz viele Ansätze, sich zu überlegen, hey, aus welchem Grund kaufe ich das Auto? Und bei so einem Auto, was irgendwie 200.000 gelaufen hat, ein T4, der ist so robust. Das wollte doch Volkswagen gar nicht, dass ein Fahrzeug so lange hält. Was hat ein Hersteller davon,
Ja.
ein Auto zu bauen, was nicht kaputt geht?
Ja, schon klar. Ich weiß. Ich bin in der Autobranche. Ist
Das
schon
hört sich
klar.
immer so endzeitphilosophisch oder so überzogen kapitalistisch. Ja, man kann das alles argumentieren. Obsoleszenz hast du nicht gesehen, ja. Aber machen wir uns doch nichts vor. Aus rein wirtschaftlichen Gründen wird doch mit der dritten Stelle hinterm Komma kalkuliert. Und das merkt man an den Fahrzeugen. Ab 2000, als wenn sich alle Hersteller verabredet haben, das geht so nicht weiter. Wir können hier nicht Autos bauen, die ewig halten. Also dieses Made in Germany und deutsches Auto. Ich will da jetzt nicht irgendwie total hier auf den Schlamm hauen. Muss man halt schon ein bisschen genauer hingucken, für welches Modell man sich entscheidet. Da haben ja ganz viele sich dann den T5 gekauft mit dem Fünfzylindermotor, weil sie gedacht haben, oh, das war so toll mit dem T4. Fünfzylinder TDI, super sparsam, leise, schnell. Jetzt kaufen wir uns das neuere Modell. Und ich habe Zuschriften von Kunden, die haben sich zweimal einen nagelneuen T5 gekauft und haben gesagt, toll, Herr Nagy, danke für Ihre Beratung. Wir haben jetzt ein T4 gekauft, wir sind so glücklich, wir haben jetzt diese ganzen Sorgen nicht mehr. Und ich will jetzt nicht ausbreiten, was da im Internet alles zu finden ist, weil erst wenn man ein Problem hat, kann man ja danach suchen, dann kann man es erst finden und dann merkt man, oh Gott, hier tun sich Abgründe auf, hier sind riesige Themengebiete, das ist ja bekannt, wieso habe ich das vorher nicht gewusst, ja? Da macht es dann schon Sinn, irgendwie zu gucken, gibt es jemanden, der mich da unterstützen kann. Also wenn ich jetzt losgehen sollte und ein Polo kaufen sollte und ein Golf, ich könnte einfach auch nur alles verkehrt machen. Die Leute schreiben mir und sagen, hey, ich will hier ein Ducato oder ein Ford kaufen. Und sage ich, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe eine Inselbegabung, tut mir leid, würde wirklich gerne helfen,
Ja gut.
versucht das nett zu formulieren. Ich will ja auch nicht überheblich rüberkommen, ja.
Ja, aber ist ja logisch, du bist ja Buschecker, also dass ein VW-Bus
Ich
gemeint
bin
ist.
nicht irgendein anderer, ich möchte gar keinen Namen nennen, ich bin kein irgend so ein YouTube, Instagram-Star, der alles kann.
Ja,
Ich kann nur das eine, sorry.
aber Enno, du gehst schon mit, auch wenn einer sich einen T6 kaufen will, oder ist bei dir bei T4 Schluss?
Nein, absolut. Wenn wir jetzt dabei sind, ja, alle sagen, Elektromobilität funktioniert nicht. Ich war voll mit diesen Argumenten, ja. Und auf dem letzten Zuparken-Festival treffe ich jemanden, den kenne ich schon sehr lange, ein Petrolhead, der hat irgendwie jedes Auto aus der Volkswagen-Gruppe gehabt, mehrere Autos immer gehabt, 10 Autos, 15 Autos, ja, Golf 2 mit 500 PS, 1000 PS, keine Ahnung, die wildesten Umbauten. Und der sagt, du, ich fahre seit mehreren Jahren Elektro. Ich habe einen Tesla, mit dem habe ich jetzt 350.000 gelaufen. Da bin ich bis in Algerien mit dem Wohnwagen auf die Berge gefahren. Ich habe einen ID.Buzz, der steht in Spanien. Das funktioniert wunderbar. Und dann stehst du erstmal da und jedes Argument, was du bringst, hat der weggewischt. Und seitdem es bei mir im letzten Jahr so ein Einbruch gab, auch irgendwie durch diese Ukraine-Krise, ist total Verunsicherung durchs Volk gegangen, Konsumverhalten extrem eingebrochen, habe ich viel Zeit gehabt und der ist mit mir dann durch die Gegend gefahren zu den wenigen Buschecks, die ich dann noch hatte und ist mit mir irgendwie seit einem halben Jahr Elektro unterwegs und ich bin einfach völlig geflasht, wie cool das ist.
Ja,
Ja?
ja.
Du hast mich gefragt, gehst du mit, wenn sich einer T6 kauft? Ja? Ich habe jetzt das andere Extrem gebracht. Ich gehe auch mit, wenn sich einer ID.Buzz kauft.
Cool.
Weil
Ja,
es gibt
super.
Es gibt für alles Argumente dafür und dagegen und ich halte nichts davon, diese Lagerbildung. Ja? Und ich möchte mir nicht nachsagen lassen, hey, ich bin doch Berater. Ich will niemanden nach dem Mund reden, sondern ich will gucken, was ist deine Situation, was sind deine Möglichkeiten, was ist dein Budget, was ist dein Nutzungsverhalten. Und da möchte ich einfach eine gute Beratung abgeben.
Ja. Also
Ja.
wir haben ja ein Erlebnis gehabt in Griechenland letzten Herbst. Wir sind da, sagen wir mal, so eine wirkliche Schotterpiste runtergefahren zum Strand. Ne? Sagen wir mal, 3 Kilometer war das so, aber richtig mit tiefen Auswaschungen und unser T4 ist da schon, sagen wir, ein bisschen an die Grenzen gekommen. Aber wir waren auch ganz, auf jeden Fall waren wir ganz stolz, unten angekommen zu sein, haben uns da hingestellt und haben dann da kampiert. Und siehe da, ich glaube, am gleichen Tag noch oder am nächsten stand da ein ID-Bus, ja, aus England. Und ich so, oh. Ne? Ich so, bist du hier runtergefahren? Das ist ja der Hammer, ne? Ja klar, warum nicht? Klar, der sieht so flach aus, also auch von der Bodenfreiheit, ne? Sieht der ziemlich flach aus, aber der ist auch runtergebrettert, warum nicht? Und die sind aus England gewesen, also die sind genauso unterwegs und es wird in Zukunft genauso sein, man wird mal mit Bussen auch unterwegs sein. Ist doch logisch, ne? Ich finde das super, ich mach mir da auch nicht ins Hemd. Natürlich bin ich auch so ein Petrolhead, aber wir haben viele Berührungspunkte mit Elektrofahrzeugen, meine Familien und ich. Ne? Ist einfach so. Ich finde es auch gut, sich darum ein bisschen offen zu zeigen. Ja?
Ja, genau. Also es hängt halt vom Nutzungsverhalten ab und ich will jetzt nicht in so eine Argumentationskette verfallen. Es hat halt alles seine Daseinsberechtigung, ja. Und wenn jemand zu mir kommt, ich habe jetzt eine Beratungsanfrage gehabt aus Spanien, so ein Fotograf, die wollten sich gerne ein T1 kaufen. Ich bin dann immer so ehrlich und direkt und ich weiß nicht, ob das. Wenn man etwas liest, hört man ja die Person nicht sprechen und man sieht sie nicht. Und das ist jetzt nicht irgendwie das Gespräch am Lagerfeuer oder in der Kneipe, dass man die Emotionen auch mitbekommt. Dann denkt man vielleicht manchmal, der hat mich jetzt hier aber ganz schön vor den Kopf gestoßen. Ich wollte doch ein T1 und jetzt argumentiert er hier für ein ID.Buzz. Ja? Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, aus welcher, also Sie haben mir so ein VW-Bus T1 geschickt, der in Brasilien irgendwie lackiert wurde. Das war bis Corona. War das super Geschäftsmodell, ja? Da wird so ein Ding irgendwo gekauft an der Straße für 5.000, das hat keine deutsche Fahrgestellnummer, das wird nie den Wert erreichen, der da investiert wurde. Dann wurde das für 1.000 irgendwie mit dem Container hierher geschafft. Dann hat dafür vielleicht für, ich sag mal, 5.000 oder 10.000 Euro irgendeine Bearbeitung, irgendein Glattziehen, Lackieren und irgendwelche neuen Teile ranschrauben stattgefunden. Und dann wurde das hier für 40.000 oder 50.000 Euro verkauft. Und ich versuche dann den Leuten klarzumachen, was das bedeutet. Also solche Arbeiten, was das für Fahrzeuge sind, die da als Basis dienen, was der Gegenwert ist, wenn man diese 50.000 Euro investiert, was man für eine Erwartungshaltung hat und was das Fahrzeug vielleicht tatsächlich kann an Fahrverhalten. Ja? Es bleibt ständig liegen. Das muss man einfach wissen. Das ist ein Fahrzeug, das ist eine Konstruktion aus den 60ern. Und wenn man nicht selber leidenschaftlich und gerne an diesem Auto arbeitet, ja, ein Kumpel hat immer zu mir gesagt, der ist bei der Bundeswehr gewesen. Technischer Dienst vor der Benutzung, technischer Dienst während der Benutzung, technischer Dienst nach der Benutzung. Ja? Und wenn man das nicht kann, dann kann man da nicht die Freude haben, die das Fahrzeug vielleicht irgendwie erwarten lässt oder impliziert, weil der ja so toll glänzt und eine tolle Innenausstattung hat und irgendwie man ist Fotograf und will schöne, schöne Bilder machen. Man wird einfach von Werkstatt zu Werkstatt fahren, nicht mal zur Werkstatt kommen. Man wird immer wieder liegen bleiben. Und es ist super schwierig, da Mechaniker zu finden und die sind ja nicht überall da, wo man liegen bleibt. Dann die Ersatzteile, das ist einfach, es gibt keine ordentlichen Ersatzteile für diese alten Autos. Und wenn ich anfange, darüber zu erzählen, hat man vielleicht den Eindruck, Mann, der will uns das malig reden, ne? Der will uns in irgendeine Richtung steuern, der will uns einen Neuwagen verkaufen. Nein, das sind einfach meine Gedanken. Denkt darüber nach und versucht mir gerne das Gegenteil zu beweisen. Habe ich nichts dagegen. So, ne? Ich freue mich für euch, wenn ihr das irgendwie doch gerockt kriegt. Aber erwartet doch nicht von mir als Berater, dass ich euch in das Licht führe.
Ja, klar.
Ja, mache
Ja,
ich nicht.
genau. Und da sind wir ja bei dem Thema der Nutzungsverhalten von dem, der den Wagen kauft. Wenn der da gar nicht mitfahren will, sondern wirklich nur als Fotoobjekt innerhalb der 30 Kilometer Umkreis, ja, nutzen will, dann passt das ja. Aber will er dann wirklich 40.000 Euro ausgeben? Ist ja dann die Frage, ne? Wenn er gar nicht richtig fährt.
50.000. 50.000 und es ist ein Mobil. Es ist ein Automobil. Man hat sowas nicht, um sich die Mühe zu machen, es irgendwie aufzuladen, um es irgendwo hinzufahren und es wieder abzuladen. Natürlich möchte man das benutzen und natürlich möchte man damit fahren. Und vielleicht macht es das auch 14 Tage, ja? Also, ja. Nur zu, gebt Gas, macht.
Gut. Klasse, Enno. Also, das ist ja so
Kann,
ein
kann ich da,
kleiner. Bitte.
mal eine Frage stellen, um mal
Bitte.
auf so ein bisschen, damit man das vielleicht nachvollziehen kann, damit man das vielleicht versteht oder ich verstehe. Vielleicht kann ich das ja mal in die Land Rover-Richtung reinfragen.
Ja.
Wie ist denn das gewesen, als BMW eingestiegen ist? Also bis dahin war das doch eher so eine Landmaschine, irgendwas Grobschlächtiges, und dann als BMW mit diesen Motoren und mit anderen Getrieben, dann wurde das doch plötzlich ein Fahrzeug, was nicht mehr nur Lärm gemacht hat, also schlecht, viel besser sitzen kann man dann ja, glaube ich, da nicht drin, aber es ist halt irgendwie schneller gefahren, es ist irgendwie sparsamer gewesen, es ist vielleicht auch ein bisschen zuverlässiger gewesen, ja? Fragezeichen.
Nee, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht von Land Rover, aber letztendlich ist es so, viele, die ich so kenne und die darüber sprechen, der TD5 ist der Fünfzylinder Turbodiesel, ne? TD5, 5. So, und danach, das ist zu der Zeit, als es BMW gehörte, der ganze Konzern, aber da war noch der Rover-Motor drin, das war der TD5. Der ist in gewisser Weise legendär, genauso wie der aus dem T4, der Fünfzylinder. Ne? Dieser bei Rover hat er 220 PS. Und der wurde dann als Ford, hat das ja weiterentwickelt, das Auto, und hat dort einen Vierzylinder vorgesehen. Hat aber den ganzen Jumpel dann schon an Tatra verkauft, die indische Firma.
Tata.
Und Tatra? Tata?
Hm? Tata,
Ja.
Tata,
Indische, ja genau,
Tata.
so. Und die haben den dann mit dem Ford-Motor, ne, dem Vierzylinder, ausgeliefert. Und von diesem Vierzylinder sind viele Leute nicht so begeistert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, das Alte ist eigentlich das Langlebigere, weil hier kommt es ja wirklich drauf an, lange Strecken, ne, also nicht nur auf der Autobahn lange Strecken, da hat man noch schön Fahrtwind und alles, sondern man will ja auch stundenlang mit 20 km/h durch die Wüste fahren, ne? Also weiß ja, sich durchwühlen. Und da sagen viele, die ich so kenne, da ist der TD5 besser.
Was ist das? Ist das ein Fünfzylinder oder
Das ist ein
was?
Fünfzylinder. Ne?
Und keine
TD5.
Elektronik. Keine Elektronik.
Wenig. So bin ich der Experte auch nicht. Also die Elektronikanspruch oder der Technologieanspruch, jetzt was Steuergeräte und so betrifft, ist wahrscheinlich bei beiden Autos ähnlich. Ne? Also gut reparierbar, wie man so schön sagt, im Ausland. Ne? So, aber der kleinere Motor, also mit vier Zylindern, hat öfters Probleme, soweit ich das kenne, so wie mir das Freunde und Bekannte erzählt haben, als eben der alte Fünfzylinder.
Und ist das immer ein Fünfzylindermotor gewesen, als das Ding in England
Ach,
gebaut
da
wurde und
gibt's so, die
ausgeliefert
gab es ja
wurde?
auch mit V8, 3,5 Liter V8-Motoren gab es ja auch. Ne? Also selbst in der alten Serie, es gibt ja Serie 1, 2, 3, ne? Die dann alle gleich aussehen für den Laien. Und dann kam ja der Defender. Ne?
Ja.
Und der Defender ist dann im Vergleich zu den ersten drei Serien, natürlich ein Meilenstein. Aber letztendlich immer noch so ein bisschen Traktor.
Ah, siehst du, und da verstehst du, und da habe ich einfach zu wenig, da weiß ich zu wenig. Für mich ist Defender und Land Rover ist irgendwie alles dasselbe.
Nee, 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 nee. Nein. Also die sehen auch die alten, das ist also das Daktari, ne? Den kennst du ja vielleicht noch. Das sind ja die Serienmodelle. Da gibt es anhand der Kühlerformation, wie der Kühler und die Lampen dort eingerichtet, sieht man die verschiedenen Serien. 1, 2, 3, sage ich nochmal. Aber dann kam wirklich in den 80er Jahren kam dann wirklich der Defender, das war dann der Knaller, ne? In Anführungsstriche, technologischer Knaller, neuer Motor, alles noch von Land Rover. Und auch ein bisschen ganz anderer Kühlergrill, immer noch kein Airbag und nichts, also immer noch dieses, wie gesagt, Maschinenbaucharakter innen drin, keine richtige, also Belüftung, indem man vorne diese Klappen aufmacht und so weiter und so fort. Und dann kam der TD4 und da hat man schon vorne die Klappen zugemacht, der hat dann auch so einen Buckel in der Haube. Also das ist dann das zweite Defender-Modell und da, wie gesagt, streiten sich so die Gemüter, wie toll das ist. Und jetzt gibt es ja den neuen Land Rover. Das ist ja ganz anders. Das ist ja ein ganz anderes Auto. Den neuen Defender. So, das ist ja kein Leiterrahmen, nichts mehr. Da ist ja ein ganz normaler selbsttragende Karosserie, Hightech ohne Ende. Auch toll anscheinend. Also viele Leute sind begeistert von dem neuen Defender. Aber es ist natürlich mit dem alten überhaupt nicht vergleichbar. Das ist Welten dazwischen.
Okay. Habe ich wieder was gelernt. Für mich ist
Ja,
das alles
wir haben
Land
auch sehr
Rover.
viel von dir gelernt, muss ich sagen. Ja, ganz toll. Und
Ja.
als wirklicher Bulli-Fan, ich bin ja schon als Student immer T2 gefahren. Ich hatte einen T2A. Den habe ich für 700 Mark gekauft. Da kannst du dir vorstellen, wie der damals aussah. Mit Wohnmobileinrichtung war da sogar drin. Da haben wir ein
Wow.
halbes Jahr geschweißt. Also den ganzen Winter haben wir geschweißt wie die Geisteskranken. Haben dann schön lackiert. Und dann bin ich da jahrelang mit in Urlaub gefahren. Und wie du schon sagst, ich bin teilweise mit 50 km/h auf der Kriegsspur lang gekrochen. Ne? Da hatte ich, weil die, und die LKWs haben hinter mir gehupt, ich soll zur Seite fahren und solche Sachen habe ich da erlebt. Das ist halt ein altes Auto. Der war glaube ich, Baujahr 70 oder 71, da kennst du dich besser aus. Und dementsprechend habe ich damals entschieden, als wir hier den T4 gekauft haben, auf keinen Fall die davor. Das war mir zu unsicher. Ich wusste, der Quatsch, der T4, der ist zuverlässig, der ist ein Langstreckenfahrzeug auch, ne? Da kann man toll mit in den Urlaub fahren und hat ja auch Kultstatus. Also das ist mir
Auf
noch
jeden Fall,
immer
auf
ein
jeden
bisschen
Fall.
wichtig, ne? Sonst könnte ich mir ja ein neues Auto kaufen. Ich will immer so ein altes haben, was so ein bisschen Kultstatus hat. Und wir sind da total happy mit, meine Frau und ich, ne? Ja.
Also es ist halt so, dass die Leute irgendwie den T3 wollen, weil der irgendwie noch mehr Kult hat. Und dann erkläre ich denen, was denen alles passieren wird auf der Reise. Und ist mir klar, dass der T4 irgendwie so diesen Plastikcharme hat, ja. Aber worauf kommt's einem denn an auf den Reisen, ne? Also will ich mit dem Ding dauernd liegen bleiben? Und es gibt keine Werkstatt der Welt, die das Fahrzeug so gut vorbereiten kann, dass das einfach die ganze Zeit durchfahren wird. Man kann viele Details verbessern und die Wahrscheinlichkeit, eben mal so einen Urlaub durchzufahren, erhöht sich deutlich. Aber ich muss auch sagen, die Ersatzteilqualität, also man muss sich sehr gut auskennen, bis so ein T3 wirklich richtig zuverlässig fährt, wie so ein T4, ja. Und am Ende will man irgendwo hin, man will die Erlebnisse dort vor Ort und nicht jetzt hier irgendwie liegen bleiben, ne? Also unser Reiseverhalten ist ja auch das mit unserem T2. Wir haben nur ein Auto. Viele fragen mich immer, wie viele VW-Busse ich denn hätte. Ich bin jetzt nicht der Typ, der eine Sammlung hat oder die Dinge anhimmelt. Also ich kann wirklich mit dem einfachsten, abgefucktesten Bus meine schönsten Geschichten erleben. Also ich bin jetzt auch wieder dabei, einen auszuliefern, dann lege ich mir zwei Paletten rein und versuche da irgendwie eine Ebene hinzukriegen. Und dann mache ich da eine selbst aufpustende Matratze rein und das ist meine Welt. Und dann fahre ich, solange ich fahren kann, und dann fahre ich irgendwo von der Autobahn ab in irgendeinen Wald und dann penne ich und dann fahre ich nächsten Tag wieder weiter. Also ich brauche dieses ganze dies und das und Schnickschnack und was man noch alles haben kann und mitnehmen kann und brauche ich alles nicht. Also unser Urlaubsverhalten ist einfach schlicht, einfach. Wir fahren eine Stunde und haben es halt in einem ganz, ganz tollen Urlaub in einem Jahr nicht geschafft, von Rostock nach Berlin zu kommen in 3 Wochen, ja? Weil wir einfach immer noch einen tollen neuen Badesee entdeckt haben. Wir
Okay.
haben dann einfach geguckt, am Abend gefällt es uns hier, dann bleiben wir einen Tag, bleiben wir 2 Tage, wo ist der nächste tolle See? Dann haben wir die Leute gefragt, also das ist so unser Reiseverhalten.
Klasse. Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch, was viele Leute dann irgendwo auch suchen. Und ich finde es ganz klasse, wie du die dann auch begleitest, wie du auch versuchst, deren Hintergrund so ein bisschen zu erfragen, ne? Warum wollen sie jetzt unbedingt das Modell haben? Was steckt dahinter? Und sie dann gegebenenfalls auch, naja, ihnen auch ein bisschen die Augen zu öffnen, dass das vielleicht gar nicht das Auto ist, was zu ihnen und ihrem Verhalten passen würde. Finde ich total klasse. Und
Es
somit.
gibt ja auch immer, es gibt auch immer die Information von mir, dass man sich auch gegen mich durchsetzen kann. Also das sage ich
Ja,
immer, ne?
natürlich.
Ich bin nicht der Bestimmer. Also ich bin das Laserschwert, aber eben um mit dem Laserschwert richtig umgehen zu können, muss man halt ein bisschen was lernen, so, ne? Sonst kann man auch großen Schaden anrichten.
Okay, Enno. Super, also wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Deshalb möchte ich hier jetzt so lange, also ich komme jetzt gerne zum Ende. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, auch dass du dich hier bereit erklärt hast, mal über ein ganz anderes Fahrzeug zu reden. Es ist halt auch mein zweites Interessengebiet. Ne? Neben dem Land Rovern sind halt die Bullis mein zweiter Favorite sozusagen.
Ich bin da sehr mit zufrieden. Ich bin auch begeistert, wie du das machst, was du dort machst. Und ich möchte auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern dann nahelegen, falls sie auch darüber nachdenken, sich ein weiteres Fahrzeug aus dem VW-Konzern zu kaufen als Transporter, sich einfach mal
Ja.
bei dir zu melden. Alles, es geht ja alles erstmal per E-Mail und so, ist alles noch kostenlos und man kann da überhaupt
Genau.
nichts verkehrt machen. Man kriegt erstmal einen schönen Einblick, man denkt auch vielleicht ein bisschen intensiver darüber nach, was man da machen möchte und kommt dann zu einer richtig guten Entscheidung hoffentlich und ist dann halt lange happy darüber. Wie gesagt, ich
Das
bedanke
ist
mich nochmal
ein
bei dir und wünsche dir einen schönen Abend, Enno.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Bis dann mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, liebe Leute, das war's dann mal wieder für heute und ich hoffe, dass euch der Ausflug in die Bulli-Welt gefallen hat. Also wie selbstlos Enno am Telefon oder online berät, habe ich bereits eindrücklich erlebt. Denn es geht bei mir ja eher um den Erhalt meines Schätzchens und nicht mal um einen Kauf. Trotzdem steht er mir und eventuell auch bald jemanden von euch kameradschaftlich zur Seite. Und ich kann nun fundierte Entscheidungen treffen, ne? Zudem sind mir die vielen Überlappungen der beiden Kultbaureihen von Rover und Volkswagen sonnenklar und liebenswert, weil ich sie beide ins Herz geschlossen habe. Und da ich mich ja in beiden Welten bewege, kenne ich auch die jeweils Infizierten. Das heißt, egal bei welchem Treffen ich abends mit den Gleichgesinnten am Lagerfeuer sitze, es ist immer inspirierend und sehr, sehr spaßig. Ja, vielen Dank an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten, liken und eventuell mit Freunden anderer Baureihen teilen. Denn so kann ich mit unserem markenoffenen Podcast auch noch mehr Leute mit und ohne Lendi erreichen. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, dürft ihr Lendi und Leute bei eurem Podcast-Streaming-Dienst auch gerne abonnieren. Ihr erfahrt mehr über Lendi und Leute bei Insta und bei Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com. Meine E-Mail-Adresse ha lautet hallo@landyundleute.com. Da könnt ihr euch melden, wenn ihr auch mal mit dabei sein wollt, um aus eurem Leben und die Erfahrung mit eurem Fahrzeug zu erzählen. Tja, und zu guter Letzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landratte.